Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Roland Löscher.
Alter?
68 Jahre.
Geburtsort?
Friedrichshafen am schönen Bodensee.
Beruf?
Im Kern Lebenslehrer. Offiziell Consultant und Coach.
Lebenslehrer, ich glaube, das hatte ich an dieser Stelle noch nicht. Das macht mich jetzt schon sehr neugierig. Hast du Hobbys und Zeit dafür?
Ja, ich, Punkt eins, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein alter Rockmusiker. Also ich habe mit 16 Jahren begonnen, mit einer Band zu spielen. Damals, wie das so war, ne? Aus Schüchternheit und um die Mädels zu beeindrucken. Und diese Band gibt es bis heute. Das heißt, mit 30 Jahren Unterbrechung haben wir uns wiedergefunden vor 15 Jahren und spielen jetzt wie Oldies immer noch coole Rockmusik aus den 70er Jahren.
Das ist ja wie im klassischen Rockgeschäft, so Reunion.
Ist ja wirklich so. Und wir spielen halt wirklich die Purple-Geschichten und die Who und Gary Moore und Clapton und aus diesen alten, schönen Zeiten, genau.
Und du bist ja nicht alleine, wenn ich einfach diese ganzen alten Bands sehe, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Die sind ja wirklich auch alle oft noch unterwegs. Und ich staune manchmal, wenn ich dann sehe, dass da Menschen um die 70, ja, einen ganzen Abend auf der Bühne rumtouren und ich werde schon vom Zuschauen müde.
Und nicht nur 70, die Stones sind 80 geworden.
Ja.
Und die turnen immer noch rum und Keith Richards lebt noch. Das war mal vor 30, 40 Jahren, also mit Sicherheit nicht angenommen.
Das hat wahrscheinlich auch irgendeine verjüngende Wirkung, wenn man das so macht und da so ein positives Erlebnis hat. Irgendeinen Einfluss muss es haben. Ja.
Ja, und man muss natürlich irgendwann mit dem Saufen und mit dem ganzen Zeug aufhören. Ja.
Hast du sowas, das passt ja vielleicht auch als Lebenslehrer, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern einfach, wie du Dinge anpackst?
Nein, das habe ich nicht. Dazu ist für mich, und nicht nur für mich, glaube ich, das Leben zu vielfältig und auch zu abwechslungsreich, zu veränderlich.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Ich denke, die sagen über mich, wie sehr lebenserfahren, kann gut zuhören, liest zwischen den Zeilen und erkennt relativ früh, worum es bei diesem anderen Menschen im Kern geht.
So, und jetzt fangen wir ganz vorne an. Erzähl mir was über deine Kindheit. War die am Bodensee?
Ja, die war am schönen Bodensee. Ja. Und zwar, wie gesagt, in Friedrichshafen, das war schon ein Glück, da hin zu inkarnieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich hatte zunächst eine recht schöne Kindheit, also Wunschkind und alles gut. Eltern aber noch kurz vorher geheiratet, bevor ich auf die Welt kam.
Das war damals so.
Das war damals so, genau. Meine Eltern waren auch noch jung, 21 und 23 Jahre. Also, aber ich hatte, es hat gut begonnen. Es hat gut begonnen.
Da schwingt ja jetzt in dem Satz schon ein bisschen was mit, ne?
Naja, wie es im Leben so ist. Es hat gut begonnen, aber dann irgendwann hatte ich Tuberkulose. Und damals war das üblich, dass man dann die Kinder so monatelang wegsperrt. Das konnte ich zwar, oder meine Mutter in dem Fall, verhindern. Später kamen dann so ein paar Armbrüche dazu und Fußbrüche. Also es war schon so, sagen wir, bis zum 10. Lebensjahr ziemlich turbulent und geprägt immer durch solche Einschnitte.
Das heißt also, diese Krankheit hatte einen Einfluss auf das normale Leben, ja, dass du die sozialen Beziehungen so pflegen konntest, wie man es halt in der Kindheit eigentlich gerne hätte.
Ja. Also es war eigentlich manchmal gar nichts. Ich war ja wohlbehütet auch. Ich hatte eine wunderbare Mutter. Ich hatte einen tollen Vater. Meine Mutter, das war eine ganz besondere Frau. Die hat sich wirklich rührend um mich gekümmert. Eine große Liebe bis zum Tod ihres 81. Lebensjahres. Und das Thema dieser Krankheiten war gar nicht das Thema. Nur damals, zur damaligen Zeit, so in den Anfang der 60er und Mitte der 60er Jahre, da hat man die Kinder sich für sich alleine gelassen. Also meine Mutter durfte zum Beispiel nicht ins Krankenhaus mich besuchen oder beziehungsweise nur an einem Sonntag und an einem Mittwoch. Und das war damals schwierig. Das war damals schwierig auszuhalten, ja.
Das ist merkwürdig, wo du das gerade erzählst. Ich kann mich da selbst an ein Erlebnis erinnern, das zwar so harmlos und es ist so lange her, aber ich habe irgendwann mal so Polypen rausgeschnitten bekommen und ich weiß, man wurde abgegeben und ich musste dann so eine Nierenschüssel selbst halten.
Ja.
Und dann, wenn du die nicht gerade gehalten hattest, wurdest du wirklich harsch angegangen in diesem Betrieb. Also es war sehr, also fast ein bisschen unmenschlich, ja.
Kenne ich auch.
Ja, okay. Es war einfach so diese Zeit, 60er, ja. 70er Jahre, da war das halt alles ein bisschen, ja.
Aber ich habe dazu auch eine positive Geschichte. Dieser Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat mir auch die Polypen rausgemacht. Und weil ich so Angst hatte zuvor, hat er mir versprochen, wenn ich da gut mitmache, darf ich anschließend mit seinem Porsche mitfahren. Und das hat er tatsächlich dann auch möglich gemacht. Also ich habe auch eine positive Ahnung dann. Ne? Also ich hatte leider nur einmal Polypen und durfte nur einmal mit dem Porsche mitfahren. Aber immerhin, ne?
Also man merkt halt einfach, dass man solche Erinnerungen so abgespeichert hat, ja, wie gewichtig manchmal halt so Kleinigkeiten im Leben sind und wie sie dann auch Einstellungen vielleicht verändern, was gar nicht gut ist, ne?
Also wie gesagt, ich bezeichne mich heute als Lebenslehrer und bin ausgebildeter Coach und was auch immer. Aber eine dieser Erfahrungen im Krankenhaus, die hat mich schon nachhaltig geprägt. Also ich hatte nach einem 5-wöchigen Krankenhausaufenthalt an hospitalistische Züge. Das heißt also, ich war wirklich gestört als Kind. Ne? Also, da war ich, glaube ich, 9 oder 10 Jahre alt. Und natürlich prägt sich das ein. Also zum Beispiel Krankenhäuser waren auch danach für mich immer ein Ort wie ein Gefängnis. Ja? Und es galt, alles zu tun und zu lassen, was dazu sorgen könnte, da wieder rein zu müssen. Also es hat auch wieder was Positives. Ne?
Sollten wir so oder so machen. Wir sollten alles tun, dass wir da nicht rein müssen, genau.
Aber es war damals so üblich, im Gegensatz, Gott sei Dank, zu heute. Es war immer das Motto, liebe Eltern, lasst uns alleine mit dem Kind, sonst ist der Abschiedsschmerz immer so groß. Und das wollen wir ja nicht in der Klinik.
Roland Löscher ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Lebenslehrer, so hat er gerade seinen Beruf genannt. Roland Löscher ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Hatte das schulische Einflüsse?
Ja, nicht so sehr. Also es fiel mir nicht so sehr, also fiel mir nicht schwer so in der Schule. Ich war halt mal eine Zeit lang wieder weg und so. Das nichts, aber ich war, ich sag's mal, von da an schon auch sehr schüchtern. So ängstlich und schüchtern. Auf Schwäbisch sagt man so, es war so ein bisschen ein Scheißerle. Ja, also ich weiß nicht, ob man das in Hamburg versteht. Aber in Mainz glaube ich sicherlich oder im Umfeld von Mainz. Also ich war ein sehr ängstliches Kind. Ja. Hat mich aber auch dann in späten Jahren dazu geführt, Angst, ängstlich sein, schüchtern sein, verstehen zu wollen.
Ist klug. Also immer, wenn man Angst hat, ist es sinnvoll hinzuschauen, was löst es aus und Informationen sammeln. Und ups, manchmal ist es gar nicht so schlimm.
Ja, das, aber das ist mir so auf der Oberfläche. Ich wollte es auch in einem tieferen Sinne verstehen.
Also okay.
Was ist denn überhaupt Angst? Was für Arten von Angst gibt es? Gibt es denn Arten und Formen von Angst? Trage ich da was dazu bei? Wie kommt es, dass ich jetzt in einer aktuellen Situation mich ängstlich fühle, obwohl vielleicht die Erfahrung, von der ich gerade berichtet habe, Jahre, Jahrzehnte zurückliegt?
Naja, glaube, kennt jeder, ne? Kannst du, ja, viele können einfach Dinge abrufen, ja, ja.
Davon lebe ich ja auch, ne? Dass ich Menschen helfe, damit umzugehen. Ne? Aber ich habe, wenn ich so sagen darf, ich habe das erst alles mit mir machen müssen, lernen müssen, erfahren müssen und auch dann verstehen wollen, was das genau ist.
Also du warst schüchtern, warst du trotzdem ein guter Schüler?
Ja, ich war ganz gut. Also Ich habe dann später die Realschule besucht, da war ich auch gut, bis so kurz vor der 10. Klasse. Dann kam der Sport. Ich war dann aktiver Leichtathlet, ganz erfolgreich auch. Dann kam die Musik, ne? Und dann kamen die Mädels oder und das alles, was da wichtig war. Und dann haben sich die Prioritäten komischerweise etwas verschoben. Also ich habe die Realschule gerade so geschafft. Also ich konnte zwei schlechte Noten ausgleichen mit Sport und glaube nochmal irgendeinem anderen Fach.
Gut, wenn man Besseres zu tun hat, dann ist das manchmal so. Ja. Nach der Schule, das war ja dann immer so die Frage, was macht man? Wusstest du, wo das hingehen?
Okay. Ja. Also ich wusste nur eins. Handwerklich konnte ich nicht und wollte ich nicht. Eins war schon ziemlich klar, irgendwie was mit Büro. Ne? Also nicht so die Hände schmutzig und im, ne, so, also im Sport war das alles möglich. Ne? Also da kam es auch nicht, da war auch alles denkbar. Aber so im Beruf und das deswegen habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann. Autos waren auch schon ein gewisses Interesse und Leidenschaft da. Für die ganz großen Firmen, die es hier ja am Bodensee gibt, hat natürlich mein Notendurchschnitt nicht gereicht. Und da habe ich dann eine Ausbildung begonnen. Und das hat mir gut getan. Weil ich wahnsinnig viel mit Menschen zu tun hatte in dieser Ausbildung.
Klassisch Autos verkauft, ja?
Auch. Also
ja?
Ich durfte natürlich noch nicht alleine, aber ich habe zum Beispiel täglich Ersatzteile verkauft. Und zwar nach innen und außen. Das heißt, es gab ja dann in so einer Werkstatt, die war relativ groß, also über 100 Leute damals schon. Und dann musste ein Mechaniker ja irgendein Ersatzteil von mir brauchen aus dem Ersatzteillager für das Auto, das er zu reparieren hatte. Und andererseits, weil ich, 15 Minuten später, war ich mit einem Kunden, externen Kunden, gerade beschäftigt, dem, was ich irgendein Teil zu besorgen für das Cabrio seiner Frau. Ne? Und dieses Umstellen, diese Flexibilität, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, das hat mir damals, ist mir erst später klar geworden, aber das hat mir damals unheimlich geholfen, mir Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Und dann war die Schüchternheit auch weg, logischerweise, weil wenn man zum Umgang mit Menschen dann halt auch, ich sag mal, fast gezwungen ist, dann legt man halt auch Dinge ab, ne?
Ja, so schnell ging das jetzt nicht.
Okay.
Hat schon noch ein bisschen gedauert. Und ein Teil trage ich noch bis heute in mir rum. Aber es ist nicht mehr, wie ganz früher hat mich das ja blockiert.
Ich glaube, es ist auch immer sehr täuschend. Ich kenne total viele Menschen, die auch schüchtern sind, aber trotzdem auf großen Bühnen oder sonst was rumspringen. Das kann man sehr wohl verbinden, ja. Das gibt es, ja.
Ja, da gehöre ich auch dazu.
Ja.
Also heute noch. Aber nochmal, ich habe das auch lernen müssen und nicht müssen. Nein, müssen musste ich gar nicht. Ich wollte. Weil ich an dem Beispiel, ich habe gespürt, dass ich ein Typ bin, auch reden kann und reden will, was auch zu sagen habe. Und ich wollte ja dann auch auf die Bühne. Aber in mir war Angst, Sorge, Befürchtung. Und das konterkariert, das bremst, das blockiert natürlich auch. Und auch daran habe ich gedacht, das will ich doch irgendwie jetzt mal in die Hand nehmen, ändern, verstehen. Bin natürlich auch zu Therapeuten und Coaches und Kollegen und was der Teufel was, um das nicht wegzumachen, aber zu verstehen und damit umgehen zu können. Ich darf ja nervös sein noch, bin ich auch heute noch. Aber wie gesagt, es blockiert mich nicht mehr. Es ist eher etwas, was mir auch Energie gibt. Ja? Und ich weiß aber auch heute, wie ich damit umgehe, mit meinem Kopf. Ne? Das sind ja Gedanken, die da kommen, ne? Was alles jetzt eintreten könnte, wenn du da auf der Bühne stehst und da ist ein Blackout und dann weißt du nicht mehr, was du sagen sollst und was die Leute denken wollen, die Gäste da und so. Und diesen Weg zu gehen, das ist ein Weg. Es ist schon immer auch eine, und da bin ich ja nicht alleine, es gibt so viele Menschen, mit denen ich auch zu tun habe, die ich kennenlerne, mit denen ich arbeiten darf, das ist immer eine Heldenreise.
Ich spreche gleich weiter mit Roland Löscher. Wir sprechen später hier im Talk bei Antenne Mainz über das Thema Krisen. Roland Löscher ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Gibst du uns noch einen Einblick, was zwischen den Autoteilen und der Bühne noch so passiert ist?
Ja, dann, nach der Ausbildung war auch klar, dass ich das ein Leben lang nicht machen möchte. Und dann bin ich nochmal auf die Schule gegangen und habe das Fachabitur in Lindau nachgemacht, an der Fachoberschule. Das war die schönste Schulzeit, die ich mir vorstellen konnte. Es war so wie für die etwas älteren Zuhörer die Feuerzangenbowle. Das war wirklich ein altes, tolles Jugendstilgebäude auf der Insel Lindau. Mit Lehrern, die zum Teil genauso liebenswert und schrullig waren wie in dem Film. Und das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Und diese Zeit habe ich genossen, habe da mein Fachabitur gemacht. Auch übrigens, um deine Frage gleich zu beantworten, als Jahrgangsbester. Und habe anschließend dann in Pforzheim dann BWL studiert.
Und nach dem BWL-Studium?
Ja, BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Personalführung. Und dann habe ich noch an eineinhalb Semester angehängt an der Uni Konstanz mit Volkswirtschaftslehre. Allerdings nicht, um Volkswirt zu werden, sondern ich wollte noch ein bisschen studieren. War viel in der Bibliothek, habe viel komischerweise über Psychologie und andere Dinge noch gelesen und mich beschäftigt und bin dann in die Industrie gegangen. Hier zu einem Industrieunternehmen am Bodensee, einem größeren, und bin dort ins Personalwesen eingestiegen, als Personalreferent.
Und das ist der Moment, da braucht man definitiv Menschenkenntnis.
Da braucht man Menschenkenntnis. Und ich durfte gleich auch zu Beginn kennenlernen, ja, es gibt ja die wunderbare Arbeit der Personalarbeit, aber es gibt wie in allen Berufen auch die Arbeit, die dazugehört, aber die man nicht so gerne macht. Also man musste damals dann Kurzarbeit einführen. Das erstmalige in dem Unternehmen, das aber schon sehr alt war, und musste dann betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Also es ging erstmal so los mit den Aufgaben, die man weiß, sie gehören dazu, aber eigentlich vermeiden möchte.
Ja, das ist, sag ich mal, immer wenn es in großen Unternehmen, das ist halt die Kehrseite. Das heißt, auch die schlechten Nachrichten überbringen, dann vielleicht auch zu schauen, ja, wo wird gekürzt, wenn man das beeinflussen kann, was ja nicht immer funktioniert.
Ja.
Und dann halt das auch ertragen, was du in den Gesichtern siehst, ne? Vielleicht, wenn du die Kündigung aussprichst.
Ich konnte das jetzt nicht verhindern, dass das eintritt für die Menschen. Aber eines konnte ich schon. Ich konnte die Art und Weise, wie das stattfindet, vorbereiten, beeinflussen. Weil es war ja immer auch ein Gespräch, wo in der Regel auch ein Vorgesetzter dabei war. Ne? Und die eben da nicht so mal empathisch oder auch nicht so geschult waren. Also hatte ich Einfluss darauf, welche Art und Weise das geschieht, wie menschlich das geschieht. Ja? Vielleicht auch wie hilfsbereit, weil manchmal ging es auch darum, wie kann man diesen Mitarbeiterinnen, diesen Mitarbeitern vielleicht auch noch helfen jetzt, ne? Für den weiteren Weg. Und das konnte ich tun und das habe ich auch getan.
Also ich habe in meinem Leben auch tolle Sachen erlebt, wo auch Unternehmen so fürsorglich waren, dass sie wirklich mitorganisiert haben, wo jemand hin kann, weil sie es gesehen haben und haben gesagt, okay, hier ist die Reise zu Ende, aber ich mache dir jetzt gute Unterlagen und ich mache dir auch gleich einen Termin. Also sowas habe ich auch schon erlebt.
Ja, sollte eigentlich in der Personalarbeit dazugehören. Es ist ja auch ich war ja also ein alter Sozi, ne? Also ich wollte ja also die Welt verbessern, ne? Also deswegen. Und ich habe auch eine Diplomarbeit geschrieben, die ging über Mitbestimmung. Also ich war der Meinung, wirtschaftliche Mitbestimmung ist nicht nur ein sozialethischer Anspruch, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit und habe das natürlich auch kundgetan, ne? Und ich glaube, dass Personalarbeit eben auch ein gutes Feld ist und war für mich jetzt auch für meine heutige Arbeit ein wichtiges Feld, wenn man die beiden Interessen auch vereinen kann. Einmal das unternehmerische, gewinnorientierte, was zu einem Unternehmen in unserer Marktwirtschaft gehört, und dieses menschliche. Ne? Also die Menschen und das Menschliche, was damit, das so gut wie möglich doch immer wieder in Verbindung zu bringen, auszutarieren.
Auch wenn es einem manchmal nicht leicht gemacht wird.
Das ist sicher nicht leicht. Und es ist auch mir nicht immer gelungen. Ja. Aber also den Anspruch habe ich nie aus den Augen verloren.
Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich 11 Jahre gemacht. Mit großer Freude in einem tollen Unternehmen. Ich durfte wahnsinnig viel machen. Ich habe eine Jugendstiftung damals gründen dürfen und. Und ja, dann nach 11 Jahren bin ich da weggegangen zu einem befreundeten Unternehmer, der ein Bildungsunternehmen aufgebaut hat. Und da bin ich dann als Mitgeschäftsführer eingestiegen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Roland Löscher. Lebenslehrer, so hat er sich hier zum Anfang unseres Gespräches bezeichnet. Roland Löscher ist mein Gesprächspartner. Und wir waren gerade in seiner Biografie, als er uns berichtet hat, was er in den neuen Bundesländern gemacht hat in den 90er Jahren.
Das heißt, was habt ihr genau gemacht?
Eine neue Erfahrung, das war nach der Wende. Und das war 1994, glaube ich. Ja. Und da ging es darum, und in Westdeutschland, in den alten Bundesländern fand das schon statt. Aber er hat damals, der Inhaber, das auf die neuen Bundesländer ausgeweitet. Das heißt, arbeitsamtsgeförderte, überwiegend zumindest Ausbildungsmaßnahmen, IHK zertifiziert geprüft. Also das heißt, Leute haben vom Baufacharbeiter bis zum IT-Kaufmann, EDV-Kaufmann, Berufe erlernt, um dann eine Prüfung abzuschließen vor der IHK, Industrie- und Handelskammer. Und damit die Chancen natürlich auch zu haben, in dieser, ich sag's mal, marktwirtschaftlich westlichen Welt erfolgreich zu sein und ja auch gut zurechtzukommen. Und das haben wir damals mit großem Engagement und getan, war viel unterwegs, habe die neuen Bundesländer damals kennengelernt, übrigens auch in sehr guter Erinnerung damals die ganze Zeit. Also war eine gute und wichtige Zeit.
Wobei das natürlich spannend war, weil ich habe auch eine kleine Osterfahrung. Und das war schon in den 90ern und da hat man schon gemerkt, das wird zum Teil so ein bisschen, an der einen oder anderen Stelle war es ein bisschen bitter, weil die sind halt echt von Westdeutschland überrollt worden und bei einigen gab es da auch einen Frust. Ne?
Ja, also, wobei aus meiner Erfahrung, der Frust setzte erst so ein bisschen, zu Beginn war ja auch bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen schon diese Euphorie, weil auf einmal hatte man noch nicht die Erfahrung, aber das Gefühl von Freiheit. Aber mit Freiheit dann umzugehen und auch zu erleben, dass die neue Freiheit, die man gewonnen hat und mit der man noch nicht so zurechtkam, natürlich auch manchmal ausgenutzt wurde. Dass Entscheidungen über diese Menschen getroffen wurden und, ne? Also man denke nur damals an diese ganze Privatisierungsgeschichte, ne? Oder dass man manche Dinge auch sich nicht angeschaut hat, die gut waren, wie das Thema Kitas und ne, also Kinderbetreuung. Und es gab ja Dinge, und da wurden diese Menschen, glaube ich, ein bisschen überfahren. Und auf andere Art und Weise wieder ihrer Freiheit beraubt. Ne?
Naja, also eine freiheitliche Gesellschaft hat ja auch Zwänge. Also das ist, und das ist, wird halt oft dann auch nicht in der Euphorie gesehen. Ne?
Ja, weil ja ich hab gerade vor kurzem in einem meiner Newsletter geschrieben, der Titel hieß Tausche Freiheit gegen Sicherheit. Weißt du? Deswegen bin ich bei heute, aber mich wundert das nicht, dass Menschen, auch nicht nur, aber auch gerade jetzt im Osten oder im neuen Bundesländer, so sicherheitsorientiert sind oder so unsicher sind, was die Zukunft angeht. Und im Zweifel, das hat schon Abraham Maslow gesagt, mit seiner Bedürfnispyramide, das Gefühl von Sicherheit, wenn uns das verloren geht, geben wir viel auf. Und manche geben dafür auf, möglicherweise ihre Freiheit.
Ja, es sind tatsächlich so zwei Sachen, die sich wirklich frontal gegenüberstehen. Ja. Und da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen.
Genau. Aber weißt du kennst schon, mein Anliegen ist, dass wir anfangen, sowas zu verstehen und nicht so schnell zu urteilen. Man kann das immer noch gut oder schlecht finden, ne, was da passiert. Aber lass uns die Dinge erstmal verstehen. Das ist mir immer ein großes Anliegen. Erst muss man es verstehen. Warum tut jemand das? Oder warum reagiert jemand so oder so? Wenn das Bedeutung hat, lass es uns erstmal verstehen, um dann zu schauen, zu sagen, so, wie denke ich darüber oder bin ich da? Also, es kann mal so befreiendes sein, einem Menschen zu sagen, hör mal, jetzt verstehe ich, warum du das machst oder so siehst oder das tust oder so tust. Und hör mal, ich bin völlig anderer Meinung, aber so bleibe ich verbunden mit diesem Menschen.
Naja, das ist etwas, oh, jetzt sind wir schon wirklich in der heutigen Zeit, was uns ja im Moment auch so gesellschaftlich so abgeht, dass man oft so diese Position, die so, sag ich mal, am anderen Ende der Meinungskette ist, ja, aber alles noch im rechtlichen Rahmen, dass wir da oft sehr verbittert streiten, ohne ja da reinzugehen und sagen, ja, es ist eine zulässige Meinung und wenn du dann mit Menschen sprichst, kommst du oft auch, dass du verstehst, warum er da ist.
Genau. Und wenn man das verstanden hat, dann eröffnen sich doch neue Möglichkeiten.
Ich kann ihn auch oft da lassen, also weißt du, das
genau,
ist...
Genau. Ja. Also ich kann doch feststellen, so, jetzt habe ich es verstanden, du bist unumkehrbar in deiner Welt, dann lass das bleiben, ist okay so, ne?
Genau.
Ja, dann entferne ich mich auch vielleicht und dann ist es auch gut, ja? Oder mir ist es wichtig genug zu sagen, dann lass uns mal reden.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Roland Löscher. Scheiß auf die Krisen, so heißt ein Buch von Roland Löscher, das in Kürze erscheint. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
So, lass uns noch einmal ganz kurz, weil wir sind schon mittendrin in all diesen wichtigen, wichtigen Themen. Das heißt, du warst viele Jahre in den neuen Bundesländern unterwegs und du bist ja heute alleine. Ne?
Um das mal etwas auch in einem etwas schneller zu machen, sonst brauchen wir noch eine Stunde. Das ist ein Nachteil des Alters, man hat so viel zu erzählen, weißt du.
Ich sehe es als Vorteil, weil Erfahrungen...
Ich habe das 5 Jahre gemacht und dann bin ich bei einem großen Immobilienunternehmen gelandet und habe da dann angefangen, Vertrieb zu machen. Über einen Beratungsauftrag bin ich da hingekommen und bin dann da geblieben und habe dann Vertrieb gemacht. War zum Schluss dort Vertriebsvorstand und habe die Welt des Vertriebes kennengelernt, ne? Und auch schätzen gelernt. Und vielleicht mal kurz, ich habe mich auch mal später gefragt, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge irgendwie, so HR-Leiter und dann Geschäftsführer mit Bildungsunternehmen und dann Vertrieb. Aber zum Schluss ging es da immer um Menschen. Wenn ich den roten Faden, den ich damals gesucht oder finden wollte, sehen wollte, dann habe ich schon gemerkt, und das ging immer um Menschen, nur in unterschiedlichen Feldern. Und 2002 war ich dann bei einem Seminar in der Schweiz, bei Professor Dr. Peter Warschawski, einem wirklich beeindruckenden Experten zum Thema Mensch und Psychologie, selber Psychiater und Therapeut. Und eigentlich wollte ich da schon absagen. Habe da angerufen, war schon angemeldet, habe da aber angerufen und auf einem schönen Schweizerdeutsch wurde mir dann geantwortet, ich gebe das jetzt mal so gut wie möglich nach, wie ich es kann. Ja, lieber Herr Löscher, also das tut uns leid, wenn Sie uns absagen, aber dann müssen Sie die Stornogebühr bezahlen. Das sind ja über 4.000 Schweizer Franken. Als ich das hörte, ging dann, mein Schwabe kam durch und sagte, das kannst du nicht machen, kurzum. Als ich da rausging nach 3 Tagen, wusste ich, was ich zukünftig machen will. Da war ich 50 Jahre alt und da wusste ich, ich werde auch mal so vor Menschen stehen, ich werde denen helfen, in ihrem Leben, in Beruf oder wo auch immer, besser, erfüllter, vielleicht auch etwas weniger anstrengend und konfliktfrei leben zu können. Das war danach für mich klar. Dann hat es noch 4 Jahre gedauert, bis ich mich noch vorbereitet habe, meine alte Geschichte, Sache abschließen konnte. Da gab es noch viel zu tun. Da war wieder mal gerade viel Krise und so. und um dann 2006 meine Firma zu gründen.
Ist aber auch ein mutiger Schritt, ne? Da sind viele schon mit ganz anderen Gedanken beschäftigt.
Was glaubst du, was die Leute in meinem Umfeld gesagt haben? 50 Jahre alt, Vorstand in einem Unternehmen und jetzt macht er sich selbstständig. Fängt von null an. Das ist total bescheuert. Also ich hatte wenig Leute, die gesagt haben, das ist eine coole Idee. Aber ich war so sicher. Ich wollte das andere, hatte ich jetzt ja lange gemacht, der Manager, weißt du? Und zum Schluss war es halt auch so, dass das, was ich eigentlich wirklich wollte mit Menschenarbeit, je erfolgreicher ich von außen betrachtet würde, so also karrieremäßig, desto weniger konnte ich das tun, was ich eigentlich wollte. Der Manager, ich hatte mein Umfeld, mein Team, aber ich hatte nicht mehr so viel mit Menschen als solches zu tun. Darüber hinaus, ne?
Naja, das ist ja das Verrückte hier. Je höher du so in Stufen hochfällst, umso kleiner wird der Kreis um dich, ne?
Genau. Und das habe ich damit auch geändert.
Das heißt Neustart, wo andere schon überlegen und langsam anfangen zu planen, wie sie aufhören irgendwann.
So ist es, genau. Es ging dann auch richtig los. Und da kam 2008 gleich mal die Finanzkrise, wo also gerade, ich war ja damals schon auch viel in Unternehmen tätig, also Change- und Transformationsprozesse zu begleiten, hatte auch 3-4 Partner, mit denen ich gearbeitet habe, je nach Projektgröße oder Projektthema. Und dann ging erstmal gar nichts. 2008 bis 2010 war sehr schwierig, weil alle Firmen zunächst Bildungs- oder irgendwelche Beratungsaufträge erstmal gecancelt haben.
Hadert man dann mit Entscheidungen?
Na, ich habe nicht gehadert, aber es war, ja, es hat auch so ein bisschen Angst gemacht. Da kam so das alte Muster wieder hoch, weißt du? Es ging nicht so darum, habe ich das richtig entschieden. Ich wollte das ja tun, immer noch, aber ich konnte nicht oder nur wenig. Und das war so eine, wieder so eine kleine, ja, Krisenerfahrung, ne? Also wie gehst du da durch? Wie gehe ich damit um? Denn jetzt war ich ja selbstständig. Eigene Firma, eigene Verantwortung, ja? Kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld, kein regelmäßiges Gehalt, das aufs Konto kam. Ich war jetzt schon vorbereitet. Also es war jetzt nicht so, dass es existenziell war. Aber ich wollte ja natürlich auch nicht über eine längere Zeit von dem leben, was ich mir erarbeitet habe, sondern ich wollte ja auch das tun, was ich liebe und damit natürlich auch mein Geld verdienen. Und das war damals in der Zeit nicht möglich und auch wie jetzt immer, wie in der Vergangenheit, eine wichtige Erfahrung.
Hat dich aber nicht vom Weg abgebracht.
Hat mich nicht abgebracht. Aber alle möglichen Leute haben mir empfohlen, alle Marketing-Experten, ich solle jetzt endlich mein Thema, weil ich so vielfältig unterwegs bin, weil ich liebe die Vielfalt, ja, in meinem ganzen Leben eigentlich. Und ich solle alles, was ich kann, beruflich jetzt auf einen Punkt bringen. Ne? Also dieses spitz statt breit. Ne? So. Mhm. Und das habe ich Gott sei Dank nicht getan, weil ich das nicht wollte, weil mich das nicht erfüllt und es nicht glücklich gemacht hätte in meiner Arbeit. Und so über diese Breite, die ich hatte an Möglichkeiten, ging das dann relativ schnell wieder raus aus der Geschichte.
Du hast jetzt gerade die Finanzkrise erwähnt und zum damaligen Zeitpunkt konnten wir nicht erahnen, wie viele Krisen wir, wenn ich das heute zähle, wie viele Krisen, eigentlich leben wir in einer Dauerkrise mittlerweile.
Absolut. Also wir hatten auch früher, ich schreibe das ja auch in meinem Buch, als ich auf die Welt kam, gab es gerade die Suezkrise. Also da wurde der Suezkanal verstaatlicht und da gab es Krieg da unten. Dann gab es die Kuba-Krise, da hat sich die Welt ja beinahe ausgelöscht, ne? Russland und USA. Und. Und dann gab es RAF, es gab die AIDS-Krise. Und also es gab auch früher schon die Krisen. Aber es ist genauso, dass jetzt gefühlt, die Experten reden von Polykrise. Also es ist ständig Krise. Krise wird irgendwie zur Normalität gefühlt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Roland Löscher. Lebenslehrer, so hat er sich mir vorgestellt. Roland Löscher ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Wir haben natürlich jetzt, da sind wir Medien ja auch schuld und natürlich das, was wir heute noch an neuen Medien haben. Wir haben natürlich heute einen ganz anderen Blick. Das heißt, es wird alles sehr viel schneller hochgezogen und viel präsenter gemacht, als es vielleicht in den 80er oder 90er Jahren war. Mein Gott, wenn du mal eine Nachrichtensendung verpasst hast, hast du es halt auch nicht mitgekriegt.
Ja, richtig.
Und also wenn du nicht betroffen warst.
Genau, richtig. Nur es war auch so damals, dass es war nicht so dieses Krise folgt auf Krise, sondern es war wieder mal eine Krise und dann war eine Zeit lang auch wieder ruhig. Ich kann mich erinnern, in meiner Managementfunktion damals, wir hatten ja immer auch Krisen, aber es war immer wieder mal ein paar Jahre Luft. Man konnte Pläne machen, 5 bis 7 Jahre. Und oft hat das ja auch funktioniert. Also was heißt, die Pläne waren, es wurden nicht ad absurdum geführt. Das kannst du heute ja vergessen. Also du kannst eine Vision haben als Unternehmen und als Unternehmen, aber einen Plan über so lange Zeiträume. Wir wissen ja nicht mal auch heute, wenn wir schauen, was ist im halben Jahr. Ja, USA, Politik, Wirtschaft. Also, und das ist eine große Unsicherheit, die uns da mitgeliefert wird.
Aber ich glaube ja, der Mensch tendiert ja trotzdem dazu, Pläne zu machen. Ja, das heißt, wir müssen ja damit umgehen. Das heißt, heute müssen wir Pläne machen, die wir aber auch wieder verändern können.
Ja, aber warum? Warum einen Plan machen? Ist ja die Frage, ne? Ich mache auch Pläne. Aber man stellt sich schon die Frage, warum, für was brauche ich jetzt einen Plan? Der Plan setzt ja voraus, dass ich weiß, wo ich hin will.
Genau.
Und um da hinzukommen, mache ich einen Plan. Und das ist soweit okay. Nur, wenn ich an diesem Plan zu stark festhalte, also die Flexibilität dadurch verliere, indem ich sage, es muss jetzt genau auf diesem Weg geschehen, dann wird der Plan zum Problem. Wenn ich sage, so, ich will da und dahin, ich will das erreichen, will das haben, tun oder sein, zum Zeitpunkt X, und ich mache mir jetzt einen Plan mit den Informationen und den Bedingungen, die ich jetzt habe, und ich bleibe flexibel. Ich schaue immer wieder auf diesen Plan. Ist er noch zielführend? Ist er immer noch der beste Weg, dahin zu kommen? Und bin bereit, loszulassen, Teile aus diesem Plan neu zu entwickeln und anzupassen, um ein Ziel zu erreichen, was die Bedingungen angeht. Dann ist das gut und richtig.
Ich glaube, man kann auch so ein bisschen, ich meine, das ganz normale Leben, also wir machen ja auch Pläne, wir wollen mit einem Partner alt werden und solche Dinge, aber manchmal ja, will das Leben das halt nicht, ne?
Ja, das hatte ich ja leider auch erlebt jetzt vor ja, 2,5 Jahren, dass meine Frau verstorben ist an Krebs. Und da ist es genau so, das war so. Ich wollte mit dieser Frau alt werden. Also nun bin ich alt geworden, aber ich wollte viel älter werden mit ihr. Mhm. Und da trat etwas ein, was ich auch nie für möglich gehalten habe. Ich habe ja immer früher mal gedacht, ich gehe vor ihr. Ne? Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, weil sie war so voller Leben und Energie und alles. Und dann kam irgendwann diese Diagnose. Und da war in dem Moment nichts mehr, wie es ist.
Das heißt, jetzt bist du ja jemand, der ja viele Techniken und viel Erfahrung hat. Nichtsdestotrotz ist man dann aber auch ganz normal, so wie jeder in der Situation, damit erstmal klarkommen zu müssen. Ne?
Ja.
Es hilft dir dann auch all das Wissen nichts. Ne?
Nein, nein. Also das war natürlich eine unglaublich schwierige Zeit und ganz schwierige Erfahrung. Zunächst mal für meine Frau natürlich, aber dann auch für mich und auch die Familie. Aber. Und das war... Ja, ich bring's mal so auf. Also zunächst mal vielleicht Folgendes. Vielleicht auch für alle, ich weiß, dass viele, die zuhören jetzt, vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Bin ja nicht alleine mit dieser Erfahrung.
Sie trifft wie jeden von uns, ja, der alt jeder, wird sie treffen. Also
jeder in der Familie hat irgendwas sowas erlebt oder beschäftigt sich damit, weil er ein gewisses Alter hat oder was auch immer. Aber selbst diese Zeit, die ganz, ganz schwierig und voller auch Schmerz war, war im Nachhinein auch eine Erfahrung. Und auch das bringt dann irgendwie wieder weiter oder macht einen bewusster. Ja? Und zu der Frage noch, das sage ich auch meinen Kunden oder auch meinen Schülerinnen und Schülern, wenn ich meine Coaching-Ausbildung mache mit denen. Mit dem Wissen, das man hat, mit den Methoden, die man hat, mit dem Werkzeugkasten, den man hat, im Leben, einfach in diesem Leben, dieser ständigen Veränderung und dem ständigen Wandel, gut klarzukommen, heißt nicht, Probleme zu haben und Probleme zu bekommen. Also um zurückzukommen, ich bin ja auch erst in ein tiefes Loch gefallen. Ja? Zunächst trauerte ich um meine Frau, weil sie nicht mehr leben durfte. Irgendwann merkte ich, dass ich auch um mich trauerte, weil ich jetzt auf einmal, was die Partnerschaft angeht, alleine war, ohne sie. Das heißt, das bedeutet nicht, dass man in ein emotionales Loch auch mal fällt. Der Unterschied besteht nur darin, dass man in der Lage ist, Dinge zu erkennen und dann unterscheiden zu können. Was ist eine Trauer, die jetzt da sein soll und sein darf und auch heilend ist auf Dauer? Und was ist der Teil, den ich mir selbst erschaffe und mich selber immer wieder ins Loch führe? Und dann kann ich schneller wieder herauskommen, ja? Aus einer schwierigen Situation. Das ist der Unterschied. Ja? Und immer wieder neu anfangen, immer wieder neue Argumente für dieses Leben zu finden.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Roland Löscher. Wir haben gerade über den Tod seiner Frau gesprochen. Roland Löscher ist Autor, ist Lebenslehrer und vieles mehr und mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Weil jeder kennt so die Situation und wie schwer es manchmal ist, sich so aus einer Trauer rauszuziehen, aber...
Aber ich habe auch noch, wenn du magst, eine traurig-humorvolle Geschichte.
Okay, bitte.
Am Tag der Beerdigung meiner Frau war ich auch zur Corona-Zeit noch. Also das heißt, man konnte nur wenige Menschen dabei haben. Meine Band übrigens war dabei und hat noch für sie gespielt, ihr Lieblingsstück. Am Abend war ich bei der Enkeltochter, das sind Zwillinge. Und die wollten unbedingt mit dabei sein. Und am Abend komme ich zu denen zum Abendessen. Da haben die gesagt, komm zu uns, damit du nicht alleine bist und so. Und die kleine Lena, die war damals 4, die war nicht da und kam dann herunter aus ihrem Zimmer und sagte zu mir, Opa, ich muss mit dir sprechen, das ist auch ganz wichtig, ich muss mir jetzt gut zuhören. Ja, mache ich gerne. Weißt du, ich habe mir jetzt was überlegt und das muss ich dir sagen. Ich möchte, dass du wieder heiratest. Ich war total irritiert natürlich und total überrascht. Dann sagt sie, Schatz, wie kommst du darauf? Was ist das für ein Gedanke? Sagt sie, weißt du, wenn du wieder heiratest, habe ich wieder eine Oma.
Ja, schöne kindliche Gedanken, ja.
Ja, Kinder, ja.
Ja, sind Lösungen manchmal einfach, aber natürlich, ja, schöne, schöne Geschichte. Du hast ein Buch geschrieben und der Titel ist im Prinzip das, was hier auch schon anklang, Scheiß auf die Krisen. Das ist ja eine Ansage.
Ja, und ich meine es auch so. Oder beziehungsweise möchte ich es noch ein bisschen erklären, was ich meine. Ich fange mal so an, ich meine nicht Scheiß auf die Krisen, es interessiert mich nicht mehr. Ich lasse mich da nicht mehr tangieren, ich interessiere mich nicht mehr dafür. So ist es nicht gemeint. Das Anliegen des Buches ist, das ich damit verbinde, ist, wie komme ich in eine Situation, in eine Verfassung oder auch in ein Feld von Möglichkeiten, wo ich sagen kann, okay, es ist wieder eine Krise oder ich erlebe gerade eine Krise, aber ich scheiß auf die Krise in der Form, dass ich sage, dass ich die Möglichkeit habe, damit umzugehen, dass ich in der Lage bin, die Krise zu meistern, dass ich die richtige Einstellung zu der Krise finde, dass ich mir vornehme, wenn die Krise schon sein soll, dass ich da etwas mitnehme, etwas lerne oder. Also dass diese Krise, also Scheiß auf die Krise heißt, eine Befähigung eigentlich zu erwerben, das sagen zu können, ohne Krise etwas zu verdrängen.
Ja. Ich glaube, dass so wie du angefangen hast, es gibt ja Krisen, ich meine, wenn sie uns tangieren im Leben, dann kann ich das nicht einfach wegschieben, sondern dann werden sie mir präsentiert und sie gehen in meine Lebensrealität rein und dann muss ich mich dem ja stellen. Deswegen, ja, aber der Umgang ist halt was anderes.
Ja, und dazu brauchen wir aber ein tieferes Verständnis, wie wir als Menschen funktionieren. Wir sind alle unterschiedlich, ja, optisch, ja, einzigartig. Und auch, wenn wir auftreten, wenn wir Menschen treffen, sind ja alle Individuen unterschiedlich. Aber wir haben alle das gleiche Betriebssystem, das gleiche Lernsystem. Wir machen eine Erfahrung, wir bewerten, interpretieren die auf eine gewisse Art und Weise, speichern das ab, mal sehr vereinfacht. Und dann kommt irgendeine Situation in der Zukunft auf uns zu, die wir erleben. Und unser System sagt, das kenne ich oder so ähnlich schon mal erlebt. Und nimmt das als Erfahrung her, um damit natürlich gut umgehen zu können. Und manchmal macht das richtig Sinn und manchmal überhaupt nicht. Manchmal führt es uns genau in die falsche Richtung. Und mir geht es darum, unter anderem in dem Buch erstmal so ein Verständnis dafür auch zu wecken, wer wir sind, wie wir funktionieren. Wir sind beim Thema wieder zu verstehen, mich selbst und andere, damit ich in der Lage bin, eben in dieser Zeit des ständigen Wandels und der Veränderung und diese Unsicherheiten, die daraus hier auch entstehen, ne? Zwangsläufig, ne? Einfach konstruktiver, besser, sinnvoller umzugehen.
Wir haben das Thema irgendwie so auch mit Angst oder die Sendung so mit Angst gestartet heute und das ist ja auch so ein Trigger. Haben wir Angst, funktionieren wir ja schon in unserem Betriebssystem anders?
Naja, ein Thema ist ja auch, dass diese gefühlten ständigen Krisen, wie wir es schon genannt haben, etwas sind, für das wir eigentlich so hirntechnisch nicht so gut vorbereitet sind. So im Kern sind wir immer noch von der Bedeutung her so eher Stammhirn getrieben oder geführt. Das heißt, es geht zunächst mal immer in unserem System darum, zu überleben. Ja? Und alles, was irgendwie bedrohlich sein könnte, kriegt natürlich erstmal auch die höchste Aufmerksamkeit. Weil das ist so etwas in uns angelegt. Ne? Nur müssen wir uns natürlich dem nicht ergeben. Dazu haben wir da vorne noch im Hirn den präfrontalen Kortex, wo wir Entscheidungen treffen können, analysieren können und gucken. Und das können wir nutzen, mit entsprechendem Wissen, Werkzeugen, Methoden, um uns immer wieder selber in eine gewisse Verfassung zu bringen, der uns erlaubt zu sagen, okay, es ist gerade wieder schwierig, aber ich scheiße auf die Krisen. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie ich dahin komme. Ich weiß, wie ich das bewältige. Und ich weiß, mit wem ich das tun kann. Und gehe jetzt diesen Weg.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Roland Löscher. Scheiß auf die Krisen, so heißt das Buch von Roland Löscher, das in Kürze erscheint. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Für wen hast du das Buch geschrieben? Ist das ein Buch für eigentlich jeden? Jede?
Ja, es ist wirklich ein Buch für jeden. Ich erlebe so oft in meiner Arbeit mit den Tausenden von Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, dass die Menschen sich selber gar nicht bewusst sind, was sie für Helden sind und Heldinnen. Denn was ich jetzt gerade so von mir erzählt habe, das ist ja bei vielen Menschen so. Aber wenn ich dann mit denen rede oder wenn die bei mir mal in einem Seminar sitzen oder so und ich sage zu denen, du bist ein Held, du bist eine Heldin. Dann sage ich nicht, nein, also übertreibst du aber etwas. Ne? Ja, und dann sage ich, erzähl mal. Und wenn die dann von ihrem Leben erzählen, mit welchen Schwierigkeiten sie umgegangen sind, was sie alles bewältigt haben, mit Kindern, Familie, Beruf und was auch immer, dann sage ich, und jetzt? Du bist ein Held, du bist ein Held. Die Menschen wehren sich eher gegen den Begriff. Mir geht es darum, mal zu reflektieren und damit auch wieder Kraft und Energie zu schöpfen, wenn man feststellt, was habe ich denn schon alles gemeistert? Dann ist das, was ich gerade erlebe, ist das so außergewöhnlich? Schaffe ich das auch? Werde ich wieder da herauskommen und vielleicht sogar gestärkt herauskommen, wie früher auch?
Es liegt vielleicht, also, dass wir auch gerne den Blick so auf den Problem gerade haben, die für uns akut sind. Also ich kenne das manchmal, muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht reinziehen lässt und all das Gute, was ja da ist, vergisst. Ne?
Ja, und du sagst gerade einen wichtigen Satz, sich reinziehen lässt. Es zieht uns niemand rein, auch eine Sache nicht, sondern wir ziehen uns selbst rein, unbemerkt, unbewusst. Ja? Deswegen widme ich dem Buch ja auch so ein bisschen ein Thema zum Thema dieses Unbewussten, dieser Gewohnheiten. Ja? Gewohnheiten sind im Unbewussten abgespeichert, ja? Die einfach ablaufen, die wir gar nicht bemerken. Und viele Dinge sind ja nützlich. Wenn ich Auto fahre, macht das ja Sinn, dass ich nicht wie in der ersten Fahrstunde immer überlegen muss, was muss ich jetzt tun. Ne? Aber für andere Dinge nicht mehr. Da muss ich mir erst wieder bewusst werden. Wir können nur etwas verändern. Wir können nur etwas vielleicht auf eine andere, leichtere Art erreichen. Wir müssen uns erst dessen bewusst werden. Wir können auch nur was ändern, was wir uns bewusst sind. Sonst ist es ja unbewusst. Ne? Und so geht das Spiel erstmal los, ne? Um dann zu sagen, gut, wo will ich jetzt hin und was brauche ich dafür?
Ich kann mir vorstellen, das ist erfüllend, wenn du Menschen unterrichtest, wenn du coachst, dass du merkst, hey, da geht jetzt eine völlig neue Sichtweise auf und ich verändere hier gerade ein Leben.
Das ist der geilste Job der Welt. Nein, das ist kein Job. Es ist schon Beruf und Berufung. Ja. Und es ist genauso. Und weißt du, mein Anliegen und meine Erfahrung ist ja auch, wenn jemand zu mir kommt mit einem Thema, der will das in irgendeiner Form ja, gelöst haben, dann kann ich das ja nicht lösen. Meine Grundannahme ist, du hast die Lösung in dir, du kannst sie nur noch nicht sehen. Also bin ich eine Art Geburtshelfer. Ein Geburtshelfer für das Erkennen, Selbsterkennen einer Situation, vielleicht auch einer Ursache für ein Problem und danach für das Finden einer Lösung. Und so ist das auch im Buch. Ja, da haben wir diese Scheiß auf die Krisen, da nenne ich das Scheikri, ne, abgekürzt, und die Scheikri-Heldenreise. Und diese Scheikri-Heldenreise ist genau das, was ich gerade beschreibe. Ja?
Jetzt bist du in einem Alter, ich glaube, da gehe ich dir gar nicht zu nah dran, wo wirklich viele einfach aufhören zu arbeiten und irgendwie zurückgucken auf ihr Leben, in den Ruhestand. Ein furchtbares Wort, ehrlich gesagt auch. Aber ich spüre so viel Energie und ich spüre, da ist noch lange gar kein Ende in Sicht.
Ja, das ist ja ein schrecklicher Gedanke, Ruhestand. Also ich arbeite ja jetzt nicht auf der Straße oder in einem Beruf, der mich körperlich extrem fordert. Da mag das ja anders sein, ne? Dass jemand auch zu Recht körperlich sagt, so, jetzt darf ich meinem Körper Ruhe geben. Aber ich will doch nicht meinem Geist, meinem Kopf, meinem Denken Ruhe geben. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Was mache ich denn den ganzen Tag? Also ich mache heute auch etwas weniger wie noch meinen Sturm- und Drangzeiten. Ja? Und ich darf morgens auch mal, nachdem ich schon früh aufwache, um 7 mit der Zeitung, mit dem Tee nochmal ins Bett gehen und im Bett die Zeitung lesen. Das gönne ich mir schon. Aber ansonsten muss ich und will ich was tun? Will ich etwas bewegen? ein Buch schreiben oder es auf Lesungen gehen. Oder ich habe einen Coaching-Verband gegründet, Systemische Coaching-Gesellschaft. Oder das, was mir Freude macht. Und was irgendwie auch, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen jung hält. Und auch dafür sorgt übrigens, dass man manches auch nicht übertreibt im Leben. Und wir kommen wieder zurück zu den Stones oder Keith Richards. Also die früher ja haben schon krachen lassen, wie wir alle vielleicht in jungen Jahren mal. Ja, man ist ein bisschen fürsorglicher mit sich, weil ich das ja auch tun will. Ja. Und das hilft schon auch mal disziplinierter zu leben.
Und die Musik hat natürlich auch so einen Vorteil. Das heißt, wenn ihr spielt, das ist so etwas, deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass es bei mir so vorbeigegangen ist. Aber Musik und Singen und sowas, das gehört ja zu den Sachen, da bin ich komplett weg. Das heißt, so viel kann dann in meinem Kopf gar nicht passieren, weil ich mich da auf etwas einlasse. Ne?
Ja, es gibt zwei Felder, wo ich nichts anderes denke als das, was ich gerade tue. Das ist einmal die Musik, wenn ich Musik mache. Das andere ist mit meinen Enkelmädels. Wenn ich da bin, gibt es nur das. Die zwingen einen geradezu im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Und das ist so wunderbar schön und es ist so wunderbar lehrreich. Ne? Weil wir haben ja alle das Thema Achtsamkeit im Hier und Jetzt leben, lesen überall. Und die meisten wissen nicht, was damit genau gemeint ist. Aber es ist genau das. Es gibt nichts anderes im Kopf, wie gerade das jetzt, was jetzt passiert.
Ja, das sind wichtige Momente. Und das Thema Achtsamkeit, ich glaube, jeder, der im Berufsleben drinsteckt, weiß natürlich, dass das den ganzen Tag alles perfekt zu machen schwer ist, weil natürlich denken wir schon an den nächsten Termin. Natürlich haben wir eine Abgabe im Kopf. Und deswegen sind die achtsamen Momente sehr wichtig im Leben.
Und diese Gedanken, ja, und diese Gedanken, uns bewusst zu werden. Weißt du, denkt es uns oder denke ich auch aktiv? Nehme ich wahr, was ich denke? Wir haben einer für mich auch der wichtigen Erkenntnisschritte in meiner Entwicklung, auch als Coach und Consultant, war, ich habe Gedanken, aber ich bin das nicht. Also aufhören, sich mit dem, was man denkt, voll zu identifizieren. Weil wenn ich denke, zum Beispiel, was ich oft erlebe, ich bin zu alt, zu dick, zu schüchtern, nicht kompetent genug oder, dann ist das, ich bin eine Seinsqualität, ja, unabänderlich. Ich bin völlig so als Mensch, ne? Und wenn ich mit den Menschen dann arbeite, dann stelle ich fest, das ist nicht so. In manchen Feldern und Kontexten und Themen ist das so, in anderen nicht. Also bin ich das nicht. Also das war für mich auch persönlich eine ganz wichtige, viele Jahre her, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich bin nicht meine Gedanken, ich habe welche. Und wenn ich welche habe, kann ich sie ändern.
Das mag ich jetzt als Schlusswort hier so stehen lassen. Und danke für die Einblicke.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank auch.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.